Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. In diesem Jahr hätte die Weimarer Republik ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die am 19. Januar 1919 gewählte Nationalversammlung trat am 6. Februar in Weimar zusammen. Am 11. August wurde die neue Verfassung unterzeichnet. Einen Monat später zog das Parlament nach Berlin. Wir starten heute eine Reihe, in der wir an den mit Konflikten beladenen Weg dieser Republik erinnern, bis zum bitteren Ende 1933. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Vorgeschichte der Weimarer Republik, genauer gesagt mit der Auseinandersetzung darüber, wie Deutschland nach dem Ende des Kaiserreiches regiert werden solle. Zwischen Rätediktatur und Räterepublik nannte der RIAS sein am 9. November 1958 erstmals gesendetes Feature.
Am 9. November 1918 brach in Deutschland das Kaiserreich zusammen. Aus Siegen geboren und groß geworden, vermochte es die Niederlage nicht zu überleben. Auf Stolz und Überheblichkeit gebaut, zerbrach es in der Stunde der Demütigung. Mächtig im Glück, versagte es im Unglück. Zu seiner Verteidigung erhob sich keine Hand. Die Revolution, die an seinem Ende stand, verdient diesen Namen kaum. Die Umwälzung kam nicht als das Ergebnis einer lange geplanten und vorangetriebenen revolutionären Bewegung. Sie hatte keine fest umrissenen sozialen und politischen Ziele. Sie war nur eine wirre und verzweifelte Auflehnung, ausgelöst von dem Schrei, Schluss zu machen. Schluss mit dem Krieg, Schluss mit den Entbehrungen, Schluss mit den Verlustkolonnen, der Angst und der Müdigkeit und noch einmal Schluss mit dem Krieg. Was in den ersten Novembertagen des Jahres 1918 in Deutschland geschah, war weniger eine Revolution. Es war der Nervenzusammenbruch eines hoffnungslos überforderten Volkes. Ratlos zunächst stand es vor der geschichtlichen Chance eines staatlichen Neubeginns. Ratlos und ohne Ziel. 10 Wochen lang blieb die Macht herrenlos. Es gab eine Regierung, doch sie besaß nicht die Macht. 10 Wochen lang kämpfte Deutschland um seine kommende politische Gestalt, Republik oder Rätediktatur.
Wir wollen die freie, demokratische Ordnung der Republik. Mitbürger, wir dulden keinerlei Gewaltherrschaft mehr, von wem sie auch kommen mag. Wir fordern die Einberufung der Nationalversammlung. Die Revolution ist in Gefahr. Die Nationalversammlung muss mit allen Mitteln verhindert werden. Nieder mit der Regierung! Alle Macht an die Arbeiter- und Soldatenräte! Ans Werk! Auf die Schanzen! Zum Kampf! Es lebe die Weltrevolution! Völker, hört die Signale!
Zehn Wochen lang tobte der Kampf hin und her. Republik oder Rätediktatur. 2 Parteien kämpften um Sinn und Zielsetzung der Revolution. 10 Wochen lang herrschten in Berlin Chaos und Terror und Angst. Bis zum 19. Januar 1919.
Wir wollen ein Reich des Rechts errichten. Des Rechts und der Wahrhaftigkeit. Gegründet auf die Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt.
Erst mit diesen Worten Friedrich Eberts fiel dann die Entscheidung.
Die Novemberrevolution begann im Oktober 1918. Alle näheren Ursachen lagen zusammengedrängt im Ablauf einiger Wochen. In der Nacht vom 3. zum 4. Oktober richtete die Reichsregierung auf dringendes Ersuchen der obersten Heeresleitung die Bitte um Frieden und Waffenstillstand an die Feindmächte. In Deutschland wirkte das Ereignis wie ein Schock. Das Bewusstsein, jahrelang irregeführt worden zu sein, entband mit einem Schlage alle krampfhaft zurückgedrängten Gefühle, Müdigkeit, Erschöpfung, Sehnsucht nach Frieden. Am 30. Oktober brach die Revolution von unten aus.
Alle Mann an Deck!
Den Anstoß gab der Entschluss des Admirals Scheer, mit der Hochseeflotte einen letzten verzweifelten Schlag gegen England zu führen. Doch noch ehe die ersten Befehle erteilt werden, melden sich Widerstand und Auflehnung gegen die sinnlose Todesfahrt.
Nieder mit dem Krieg!
Nieder! Wir wollen nach Hause! Wir lassen keinen Anker hoch!
Ein Matrose tritt vor.
Meine Herren Offiziere, wir sind bereit zu kämpfen, wie immer. Aber nur, wenn der Engländer uns angreift. Wir sind bereit, uns zu verteidigen. Aber wir greifen nicht mehr an.
Die Offiziere sind nicht mehr Herr der Lage. Auf mehreren Schiffen reißen die Matrosen das Feuer unter den Kesseln heraus, zerschlagen die Ankerlichtmaschinen und zerstören in den Unterdecks die Beleuchtungsanlagen. Das Ereignis bringt eine Welt ins Wanken. Eine Welt auf Gesetz, Befehlsverhältnis und Gehorsam gegründet. Admiral Scheer muss den geplanten Vorstoß aufgeben. Er beschließt jedoch, die Meuterei mit Gewalt zu brechen. Drohend schwenken die Geschützrohre ein. Er beordert eine Kompanie Seesoldaten. 600 aufständische Matrosen werden verhaftet. Zwischen aufgepflanzten Bajonetten werden sie nach Kiel abtransportiert. Man atmet auf. Disziplin und Ordnung gelten noch. Die militärischen und staatlichen Behörden sind Herr der Lage. So scheint es. Doch schon 3 Tage später eine Protestversammlung der Kieler Matrosen. Sie demonstrieren für ihre verhafteten Kameraden. Und es bleibt nicht beim Protest. Am 4. November sind Stadt und Hafen in den Händen der Aufständischen. Soldatenräte übernehmen die Gewalt. Und nun frisst sich der Aufruhr einem Brande gleich fort. Am 5. November fällt Lübeck den Aufständischen zu. Hamburg, Bremen, Cuxhaven und die übrigen Nordseestädte folgen. Wie ein Keil geht die Aufstandsbewegung quer durch Deutschland, von Norden nach Süden. Am 7. November erreicht sie München. Am nächsten Tage werden die Welfen in Braunschweig gestürzt. Es ist kein Halten mehr. Leipzig, Frankfurt am Main, Stuttgart, Magdeburg und zahlreiche andere Städte geraten in die Hand der Revolutionäre. Am gleichen Tage nähert sich der Aufruhr auch der Hauptstadt Berlin. Über der Stadt liegt seit einigen Tagen eine unheimliche Ruhe. Noch herrschen Ordnung und Gesetz. Auf den Kasernenhöfen wird noch exerziert, in den Fabriken gearbeitet. Doch jeder spürt, dass im Untergrund verborgene Kräfte am Werk sind und Fronten sich formieren. Am Abend des 8. November erhält der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Friedrich Ebert, einen Anruf des Staatssekretärs Solf. Solf erbietet sich, sofort ins Hauptquartier abzureisen, um den Kaiser endlich zu dem seit Tagen geforderten Entschluss zu bewegen. Wilhelm II. Soll abdanken. Ebert erwidert:
Herr Staatssekretär, bitte ersparen Sie sich die Mühe. Der Kaiser kennt unseren Standpunkt. Die Frist ist abgelaufen. Wir haben soeben beschlossen, morgen früh zum Generalstreik aufzurufen.
Einer ist verzweifelt. Karl Liebknecht, Wortführer der äußersten Linken innerhalb der Partei der unabhängigen Sozialdemokraten. Seine erregte Aufforderung, seit Tagen mit wachsender Heftigkeit vorgebracht, schlagt endlich los, entfesselt die Revolution, ist ohne Echo geblieben. Die Partei zögert. Am 8. November notiert er niedergeschlagen:
Die Mehrheitssozialisten werden uns sicher noch zuvorkommen und uns vor der Geschichte und uns selbst blamieren.
Die Mehrheitssozialisten, das wäre nicht seine Revolution, nicht die Revolution, von der er träumt, die Weltrevolution. Er kennt Ebert und verachtet dessen Programm der Mäßigung. Er kennt Ebert und fürchtet dessen größere Anhängerschaft.
Am Vormittag heulten bei uns plötzlich die Signale über die Höfe. Wer dabei war, November 18, wird sich noch erinnern. Schon am Abend vorher war Klavunde vorbeigekommen. Morgen wird gestreikt. Der Kaiser soll abdanken. Bis zur Frühstückspause bleibt alles an der Arbeitsstelle. Muss schließlich jedes seine Ordnung haben bei uns. Auch der Volkszorn. Dann gegen 10 Uhr kam die Parole: Heraus aus den Betrieben, auf die Straße. Außen war alles schwarz vor Menschen. Aus Spandau kamen sie, aus dem Norden und Osten. Alle zur Innenstadt. Frauen und Kinder dabei. Einige hatten Plakate: Brüder, nicht schießen. Es wurde auch nicht geschossen. Noch nicht, wollen wir mal sagen. Die Soldaten machten ja mit. Die 4. Jäger, die Franzer und die aus der Alexanderkaserne. Drüben auf den Spreebrücken warfen sie die Gewehre ins Wasser. Handgranaten hinterher. Tatsächlich. Als wir in die Leipziger Straße kamen, rasselten vor den großen Schaufenstern die Eisengitter runter. Unter den Linden dann ging es aber nicht mehr weiter. Wir standen und warteten. Keiner wusste so richtig, was los war. Revolution? Ja, wer kannte sich schon aus? Wir standen nur und warteten. Dann, so um Mitte herum, rief plötzlich einer: Der Kaiser hat abgedankt.
Der Kaiser hat abgedankt. Prinz Max ernennt Eber zum Reichskanzler. Nationalversammlung wird einberufen.
Alles schrie und jubelte durcheinander. Nur ein paar waren da, die fingen an zu pfeifen.
Unterdessen verhandelt Ebert bereits mit den Führern der unabhängigen Sozialdemokraten. Er erklärt sich bereit, mit ihnen zusammen eine Regierung zu bilden. Sie alle hatten ursprünglich der gleichen Partei angehört, der SPD, unter Bebel und dann unter Ebert. 1915 aber hatte sich eine Minderheit abgespalten, die im Gegensatz zur Parteileitung entschlossen war, der kaiserlichen Regierung keine Kriegskredite mehr zu bewilligen. Ihr Wortführer, Karl Liebknecht. Innerhalb dieser Minderheit, der unabhängigen Sozialdemokratie, kam es bald zu neuen grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten. Wortführer des radikalen Flügels wiederum, Karl Liebknecht. Zusammen mit einigen Gesinnungsgenossen gründet er daraufhin die Gruppe Spartakus, ohne indessen die Partei zu verlassen. Die bedeutendste Erscheinung neben ihm, Rosa Luxemburg, Revolutionärin aus Mitleid und Hass, klug, kompromisslos und von scharfer dialektischer Gewandtheit. Noch ist sie nicht in Berlin. Wegen Verbreitung aufrührischer Schriften, seit Monaten in Haft, wird sie erst am 9. November von Freunden und Anhängern aus dem Gefängnis befreit.
Während die Führer der Unabhängigen noch mit Ebert verhandeln, unsicher, uneins und in ideologische Dispute verwickelt, ist Liebknecht auf der Straße. Dies ist seine Stunde, die Stunde, die er ungeduldig und verzweifelt herbeigesehnt hat. Überall taucht er auf, um ihn die Massen, wartend, frierend unter dem schmutzigen Novemberhimmel, aber gläubig und bereit, jedem das Vertrauen zu schenken, der ihnen ein Ziel nennt.
Lasst die anderen verhandeln! Papierende Beschlüsse alles! Das revolutionäre Proletariat handelt! Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten! Es geht ums Ganze! Um Sieg oder Niederlage!
Sieg oder Niederlage, das erkennt zur gleichen Zeit Philipp Scheidemann, führendes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Ins Reichstagsgebäude wird ihm die Nachricht gebracht, dass Liebknecht um 4 Uhr nachmittags vom Schloss aus die Sozialistische Sowjetrepublik Deutschland ausrufen werde.
Plötzlich sah ich die Situation klar vor Augen. Ich kannte seine Forderung.
So schrieb Scheidemann später:
Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. Deutschland also eine russische Provinz? Eine Sowjetfiliale? Nein. Kein Zweifel, wer jetzt die Massen vom Schloss her bolschewistisch oder vom Reichstag her sozialdemokratisch in Bewegung bringt, der hat gesiegt.
Und Scheidemann handelt. Er eilt an ein offenes Fenster. Unten stehen unruhig die Menschen, Kopf an Kopf. Einen Augenblick wartet er, tritt noch weiter vor, in den Rahmen des Fensters. Auf dem Platz wird es still. Und dann ruft er am 9. November 1918 gegen 14 Uhr die Deutsche Republik aus.
Der Kaiser hat abgedankt.
Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk gesiegt. Unser Freund Ebert wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Das Alte und Morsche, die Monarchie, ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Der Beifall und Jubel der Menge gaben ihm recht. Beifall und Jubel aber auch zwei Stunden später. Karl Liebknecht erscheint mit seinem Anhang vor dem Schloss. Auch hier drängen sich die Massen. Berauscht, hingerissen und wie betäubt von der Größe des Augenblicks ruft Liebknecht ihnen zu:
Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. In dieser Stunde proklamieren wir die freie sozialistische Republik Deutschland. Wir grüßen unsere russischen Brüder. Wir müssen alle Kräfte anspannen, um die Regierung der Arbeiter und Soldaten aufzubauen und eine neue staatliche Ordnung des Proletariats zu schaffen. Wir rufen zur Vollendung der Weltrevolution. Wer von euch die freie sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution erfüllt sehen will, erhebe seine Hand zum Schwure.
Demokratische Republik oder Diktatur des Proletariats? Die Frage war aufgeworfen. In ziellosem Unmut hatte das Volk beiden zugejubelt, Scheidemann und Liebknecht, und sich für keinen von beiden entschieden. Es hatte lediglich erklärt, was es nicht mehr wollte, den Krieg und den Kaiser. Ohne Widerstand waren die alten Ordnungsmächte abgetreten. Erzogen und gewohnt, in den engen Bahnen von Befehl und Gehorsam zu denken, hatten sie untätig und hilflos zugesehen, als die Befehle ausblieben und der Gehorsam keine Order vorfand.
Wir hatten uns das alles ganz anders vorgestellt. Ja, wir hatten uns gedacht, jetzt, wo die Revolution gewissermaßen doch vorbei war, würde alles wieder seinen ordentlichen und geregelten Gang nehmen. Aber wenn man am Sonntag, der 10., das war nämlich ein Sonntag, zum Beispiel zum Alexanderplatz runterging, dann war einem so, als würde es nun erst richtig losgehen. Überall klebten Plakate mit Hoch und Nieder, Häuserwände, Laternen, Zäune, Fabrik waren alles voll. In manchen Fenstern hatten sie geflackt. In manchen plötzlich MGs aufgebaut und auf den Straßen standen Wachposten. Was bewachten die eigentlich? Wir waren uns doch alle einig. Die Achselstücke hatten sie runtergerissen, die Gewehre über die Schulter gezwängt, Mündung nach unten. Einige hatten sich auch eine rote Nelke ins Knopfloch gesteckt. Vielleicht, weil Sonntag war und Revolution. Aber überall marschierten sie wieder. Männer, Frauen, Kinder, rote Fahnen vorne weg und demonstrierten. Manche liefen hinterher, die wussten selbst nicht wofür. Wer kannte sich denn noch richtig aus? Als wir zum Dönungsplatz kamen, wurde plötzlich geschossen. Und alles rannte durcheinander. Keiner wusste, woher und wer da schoss. Und überhaupt warum? Ich glaube, viele schossen einfach, weil Sonntag war und Revolution. Oder waren wir uns doch nicht einig? Wir wollten es aber sein, die Arbeiter wenigstens. Das wurde auch klar, als Ebert am Nachmittag im Zirkus Busch sprach. 3000 Berliner Arbeiter- und Soldatenräte waren da versammelt. Sie sollten die neue republikanische Regierung, den Rat der Volksbeauftragten, wählen. Und den meisten Beifall bekam Ebert, als er sagte, dass die Einigung mit den Usepetern, den Unabhängigen, zustande gekommen sei. Und sie würden jetzt gemeinsam regieren. Und Ordnung wollten wir. Ruhe und Ordnung. Hoffentlich bald. Am liebsten sofort.
Es spricht der Genosse Friedrich Ebert.
Arbeiter- und Soldatenräte. Bürger. Berliner, im Namen des Rats der Volksbeauftragten erkläre ich, es wird unser Bestreben sein, dem deutschen Volke schnellstens den Frieden zu bringen und die Freiheit, die es errungen hat, zu befestigen. Mitbürger, ich bitte euch alle um Unterstützung bei der schweren Arbeit, die vor uns liegt. Sorgt für Ruhe und Ordnung. Verlasst die Straßen. und kehrt an eure Arbeitsplätze zurück. Sorgt gemeinsam dafür, dass die Republik, die wir errichten, von keiner Seite gestört wird. Es lebe die Freie Deutsche Republik!
Nieder mit Ebert! Nieder mit den Schleppträgern der Bourgeoisie! Auf zum Klassenkampf! Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten!
Liebknecht, der unaufhörlich alle Macht für die Arbeiter- und Soldatenräte forderte, erlebte im Zirkus Busch verwundert und bestürzt zum ersten Male, dass die Räte selbst gegen ihn standen. Sie standen gegen ihn, als er mit allen Mitteln die Bestätigung der Mehrheitssozialisten Ebert, Scheidemann und Landsberg im Rat der Volksbeauftragten zu verhindern suchte. Sie standen weiter gegen ihn, als er auf der gleichen Versammlung die Bildung eines Vollzugsrates, einer Art revolutionären Parlaments, forderte, dem ausschließlich linksradikale Gesinnungsfreunde angehören sollten. Spät in der Nacht unterbrachen die Soldatenräte eine seiner endlosen jakobinischen Schwärmereien. Sie drohten kurzerhand, eine Militärdiktatur zu errichten, falls die äußerste Linke sich weiterhin weigere, mit den Mehrheitssozialisten zusammenzuarbeiten. Liebknecht trat ab. Die Einigung war erzielt. Die Ordnung?
Ordnung, Ruhe, Sicherheit.
Rosa Luxemburg.
Ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden. Ich war, ich bin, ich werde sein.
Am 10. November griff Rosa Luxemburg in die anhebende Auseinandersetzung ein. Die Revolution trat in ihr zweites Stadium. Die Regierung der Volksbeauftragten bemühte sich bereits in ihren ersten Verlautbarungen, einige der wichtigsten Programmpunkte der alten Sozialdemokratie, der Partei Bebels, zu verwirklichen. Ein Konzept der Volksfreiheiten und der sozialen Reformen auf dem Boden der parlamentarischen Demokratie. Ihre Absicht war es, die alte Ordnung möglichst schmerzlos in die neue Ordnung hinüberzuleiten. Solches Vorhaben nötigte zur Anerkennung von Vorhandenem, nötigte zu Kompromissen. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und ihre radikalen Gesinnungsgenossen stemmten sich gegen diese halbe Revolution mit aller Gewalt. Sie erkannten deren große Gefahr, denn sie musste den Massen das Gefühl vermitteln, viel erreicht zu haben und die Entschlossenheit lähmen, alles zu wollen. Alles, das war die Diktatur des Proletariats, die Weltrevolution. Mit jedem Tag verringerte sich die revolutionäre Stimmung. Und mit jedem Tag wurden daher Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht aggressiver, unduldsamer, heftiger. Es ging um Tage, Stunden, Minuten im Kampf um Sinn und Ziel der Revolution, um die kommende politische Gestalt Deutschlands, demokratische Republik oder Redediktatur.
Keine Ausflüchte, keine Zweideutigkeiten, keine Halbheiten. Die Würfel müssen fallen. Die von der Geschichte auf die Tagesordnung gestellte Frage lautet: Bürgerliche Demokratie oder Diktatur des Proletariats? Der parlamentarische Kretinismus war gestern eine Schwäche, ist heute eine Zweideutigkeit, wird morgen ein Verrat am Sozialismus sein.
An das deutsche Volk. Die aus der Revolution hervorgegangene Regierung verkündet mit Gesetzeskraft Folgendes: Der Belagerungszustand ist aufgehoben. Das Vereins- und Versammlungsrecht unterliegt keiner Beschränkung. Die Meinungsäußerung in Wort oder Schrift ist frei.
Die Revolution ist in Gefahr. Nieder mit Ebert! Nieder mit allen Kaisersozialisten! Festigt die proletarische Macht!
Das deutsche Volk! Die bei Beginn des Krieges aufgehobenen Arbeiterschutzbestimmungen werden wieder in Kraft gesetzt.
In diesem letzten Klassenkampf der Weltgeschichte gilt dem Feinde das Wort: Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust.
An das deutsche Volk.
Die Revolution ist in Gefahr.
An das deutsche
Daumen
Volk.
Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust.
An das deutsche Volk.
Die Agitation gegen die mehrheitssozialistischen Regierungsmitglieder wird von Tag zu Tag erbitterter, aufgebrachter. An der Spitze bewaffneter Gefolgsleute zieht Liebknecht durch das Regierungsviertel. Vor der Reichskanzlei ruft er zum Sturz der Verräter. Von Tag zu Tag steigt die Spannung. Am 6. Dezember fallen die ersten Schüsse.
Der Zusammenstoß vom 6. Dezember war das Ergebnis einer Reihe von Missverständnissen, die nur möglich waren aufgrund der bis zum Äußersten gespannten Atmosphäre. Am Nachmittag dieses Tages zieht eine Gruppe von Soldaten unter Führung des Feldwebels Spiro vor das Reichskanzlerpalais. Spiro, ein Soldatenrat gemäßigter Richtung, lässt Ebert herausrufen und ernennt ihn dann aus eigener Vollmacht zum Präsidenten der Deutschen Republik. Eindeutig, doch ohne die naiven Leute zu verletzen, lehnt Ebert ab. Eine andere Gruppe Soldaten versucht unterdessen, ebenfalls erfolglos, den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte zu verhaften. Zur gleichen Zeit tagen im Norden und Osten Berlins Versammlungen des Spartakusbundes. Auf die Nachricht von den Vorfällen im Stadtinnern wird augenblicklich der Beschluss gefasst, im Regierungsviertel gegen den vermeintlichen Putschversuch von rechts zu demonstrieren. Diesem Missverständnis folgt ein weiteres. Die Nachricht von der versuchten Verhaftung des Vollzugsrates erhält der Stadtkommandant Welz zugleich mit der Mitteilung, dass ein großer Zug bewaffneter Spartakisten auf dem Marsch zum Regierungsviertel sei. In dem Glauben, es drohe ein gleichzeitiger Umsturzversuch von rechts und links, schickt er den Spartakisten eine Abteilung seiner Soldatenwehr entgegen. An der Kreuzung von Chaussee und Invalidenstraße treffen die beiden Gruppen aufeinander. Die Demonstranten werden aufgefordert, auseinanderzugehen. Sie weigern sich jedoch. Von irgendwoher fällt ein Schuss. Das anschließende Feuergefecht fordert 16 Tote und zahlreiche Verwundete.
Arbeiter, Soldaten, Genossen, die Revolution ist in höchster Gefahr. Rettet euer Werk des 9. November. 16 Leichen liegen auf dem Pflaster Berlins, durch Meuchelmord niedergemacht. Zieht zur Verantwortung.
Die Linksradikalen erkannten augenblicklich die Chance, den tragischen Vorfall zur Steigerung der revolutionären Stimmung auszunutzen. Auf allen Straßen und Plätzen rufen sie zum Generalstreik, zum Sturz der Regierung.
Die infamen Hetzer, die Welz, Ebert, Scheidemann, ihre Namen sind jetzt zum Schlachtruf der Gegenrevolution und des Brudermordes, zum Banner des Hochverrats an der Revolution geworden. Energie, Geschlossenheit, Festigkeit. Die Verschwörung der Welz, Ebert, Scheidemann muss mit eiserner Faust niedergemacht werden. Die ganze Macht an die Arbeiter- und Soldatenräte.
Die Verständigungsmöglichkeiten zwischen den Radikalen und den gemäßigten Sozialisten fanden damit für immer ein Ende. Mit wachsendem Misserfolg aber steigerte sich die orthodoxe Unversöhnlichkeit der äußersten Linken zu erbittertem Hass.
Und Misserfolge kamen. Ein Misserfolg, der Aufruf Liebknechts zum Generalstreik. Die Mehrheit der Berliner Arbeiter ließ ihn unbeachtet. Ein stärkerer Misserfolg noch für ihn und seine Sache, der Alldeutsche Rätekongress. Arbeiter und Soldaten aus ganz Deutschland, die am 16. Dezember in Berlin zusammenkamen. Stürmisch hatten Liebknecht und die radikale Linke die Einberufung dieser Versammlung gefordert. Von ihr erhofften sie das endgültige Nein zur Nationalversammlung und die Annahme einer Räteverfassung. Liebknecht erhielt nicht einmal ein Mandat. 3 Tage lang wurde debattiert und 3 Tage lang ließ er seine Massen drohend vor dem Tagungsort demonstrieren. Dann kam die Abstimmung.
Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Für die Wahl einer Nationalversammlung und die Abhaltung der Wahlen am 19. Januar 1919 haben sich entschieden 400 Stimmen. Dagegen 50 Stimmen. Enthaltungen? Keine.
Der Sieg wird dennoch unser sein. Er wird die Welt einer erlösten Menschheit beherrschen. Trotz alledem.
Die Reichsrätekonferenz vom 16. Dezember war einer der entscheidenden Wendepunkte in der Auseinandersetzung um die kommende politische Gestalt des Landes. Endgültig war das Rätesystem von den Räten selbst verworfen.
Trotz alledem.
Doch wie eindeutig auch immer die Entscheidung sein mochte, die äußerste Linke ließ keinen Zweifel daran, dass sie eindeutige Entscheidungen zugunsten ihrer politischen Gegner nicht anerkennen werde. Sie machte deutlich, dass sie im Grundsatz entschlossen sei, die Entwicklung der deutschen Dinge auf dem Wege über die Gewalt zu ändern.
Die Rote Fahne schrieb:
Die Herrschaft der Arbeiterklasse ist nur erreichbar durch die bewaffnete Arbeiterrevolution. Die von der jetzigen Regierung vorbereitete Nationalversammlung würde ein Organ zur Erdrosselung der Arbeiterrevolution werden. Ihr Zustandekommen muss mit allen Mitteln verhindert werden. Wir rufen daher der Arbeiterschaft zu: Haltet euch bereit.
Wenn ich an uns denke, damals, die Kollegen und Nachbarn, ich glaube, die Rote Fahne rief ins Leere. Wir wollten einfach nicht mehr. Sogar die, die wochenlang mit dem Liebknecht durch die Straßen gezogen waren, immer hinterher, waren nun langsam fertig damit. Und das hat keiner bestritten. Der Mann hatte eine Art, die riss die Leute mit. Aber nun hatten sich heiser gebrüllt. Bei den Demonstrationen und den Linden, den Kundgebungen auf der Siegesallee in den Germania und den Sophienseelen und wieder unter den Linden. Herr Liebknecht sah das nicht. Er hatte eben zu viel blinde Begeisterung. Wo er auch immer sprach, es war immer an alle gerichtet. Aber es wurden immer weniger. Natürlich, die macht noch genug Unruhe in einer Stadt wie Berlin. Es war ja damals so, dass ein paar Leute mit einem Maschinengewehr ein ganzes Stadtviertel in Angst versetzen konnten. Die Regierung, die war viel zu schwach. Und die Spartazimmer, wie wir sie nannten, wurden uns einfach lästig. Ja, ausgerechnet an den Weihnachtstagen ging es dann wieder los. Ausgerechnet. Am Anfang war die Sache gar nicht politisch. Die Marine, die im Schloss und im Marsch da lagen, wollten ihr Quartier nicht räumen, obwohl es die Regierung befohlen hatte. Und was machen die? Verhaften ihre Vorgesetzten und stellen der Regierung Löhnungsbedingungen. Aber Liebknecht verstand es auch da, die Hand ins Spiel zu kriegen. Ja, er hatte so eine Witterung für Aufruhr und Chaos. Und dann kamen Truppen. Ebert schickte sie bestimmt nicht gern, aber was sollte er schließlich tun? Die Soldaten eroberten das Schloss, aber Marstall schickte Liebknecht ihnen Frauen und Kinder entgegen. Und Ebert gab Befehl, sofort das Feuer einzustellen. Die Truppen mussten abziehen, fast 70 Tote hat es damals gegeben. Und Liebknecht, der feierte seinen ersten richtigen Sieg.
Dem Ansehen der Regierung versetzte diese Niederlage einen empfindlichen Stoß. Sie hatte vor dem Ellenbogen einer rabiaten Minderheit kapituliert. Die näheren Umstände dieser Kapitulation nun gaben den drei unabhängigen Volksbeauftragten einen lang ersehnten Vorwand. Am 27. Dezember erklärten sie den Austritt aus der Regierung. Sie brachten vor, Ebert habe bei den Kämpfen allzu eilfertig das Militär mit einem adligen General an der Spitze zu Hilfe gerufen. Doch auch die Unabhängigen wussten, keine Regierung konnte oder durfte ungestraft vor einigen hundert unzufriedenen Soldaten zurückweichen. Ihr echtes Motiv war daher etwas ganz anderes. Sie fürchteten, die Partei könne bei den Massen das Gesicht verlieren. Sie hatte sich tatsächlich in eine fatale Situation manövriert. Während sie offiziell mit den Mehrheitssozialisten zusammen die Regierungsgeschäfte führte, stand ihr radikaler Flügel zu eben dieser Regierung in leidenschaftlicher Opposition. Mit der Kampfansage der Unabhängigen an Ebert und Scheidemann begann die gemäßigte Mehrheit der sozialistischen Arbeiterschaft zu zersplittern. Zur gleichen Zeit machte sich indessen auch die militante Minderheit um Liebknecht und Rosa Luxemburg selbstständig. Am 30. Dezember 1918 hinter verschlossenen Türen konstituierte sich die Spartakusgruppe als politische Partei. Die Gründer gaben ihren Namen Kommunistische Partei Deutschlands, in Klammern Spartakusbund.
Die Gründungsversammlung fand im preußischen Abgeordnetenhaus nahe dem Potsdamer Platz statt. Delegierte aus allen Teilen Deutschlands haben sich eingefunden. Fröstelnd, die Hände tief in die Taschen vergraben, gehen sie über die weiten Flure zum Sitzungssaal hinüber. Da ist Karl Liebknecht im dunklen Mantel, den alle kennen, den Kragen hochgeschlagen, die randlose Brille im breitknochigen Gesicht. Rosa Luxemburg, klein, zierlich, ein Bündel eng beschriebener Papiere unter dem Arm. Dann Hermann Duncker, Hugo Eberlein, Leo Jogiches. Einige tragen alte, verschmutzte Uniformmäntel. Sie kommen unmittelbar von der Front. 86 Personen sind erschienen. Am Vorstandstisch die Genossen Jakob Walcher und Wilhelm Pieck. Ihnen zur Seite als offizieller Vertreter der Kommunistischen Partei Sowjetrusslands Karl Radek. Vom gnadenlosen Gewaltsozialismus Lenins ebenso weit entfernt wie vom erlösungstrunkenen Gefühlssozialismus Liebknechts war Rosa Luxemburg in den vergangenen Wochen immer stärker eigene Wege gegangen. Zwar hatte sie jeden Kompromiss mit der Regierung Ebert abgelehnt.
Verworfen hatte sie zugleich aber auch jeglichen Gedanken an Terror, gewaltsamen Umsturz und Diktatur einer Minderheit.
Versäumen wir nicht länger, das nachzuholen, was unserer rücksichtslosen, revolutionären Tatkraft bis heute fehlt. Kompromissbereitschaft, das Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie, weitherzige Menschlichkeit. Sie allein sind der wahre Odem des Sozialismus. Eine Welt muss umgestürzt werden. Aber jede Träne, die geflossen ist, ist eine Anklage. Und ein zu wichtigem Tun eilender Mensch, der aus roher Unachtsamkeit einen Wurm zertritt, begeht ein Verbrechen.
Rosa Luxemburgs Absage an Spartakus, Terror und Bürgerkrieg. Doch sie war in der Minderheit.
Nächster Punkt der Tagesordnung: Teilnahme an den Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung.
Ja oder nein?
Zwei Fronten standen sich gegenüber. Wortführer der einen, Rosa Luxemburg. Ihre Argumente...
Genossen, vermeiden wir es, die Bolschewiki zum Vorbild zu nehmen. Der revolutionäre Sozialismus in Europa kann nur ein demokratischer sein. Die deutschen Kommunisten sollen Demokraten bleiben und sich bemühen, das Vertrauen der Mehrheit zu erringen. Terror, das zeigen die letzten Tage und Wochen, sind ein ungeeignetes Mittel.
Die Entscheidung, vor die Rosa Luxemburg ihre Genossen stellte, lautete: die kommunistische Partei eine Sekte oder eine proletarische Massenpartei?
Genossen, die proletarische Revolution hasst und verabscheut den Menschenmord, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft. Sie wird nie anders die Regierungsgewalt übernehmen, als durch den klaren, unzweideutigen Willen der großen Mehrheit der proletarischen Massen in ganz Deutschland.
Und dann die Schlussfolgerung.
Ich empfehle dringend, unsere Partei auf die Wahlliste zur verfassunggebenden Nationalversammlung zu setzen.
Maschinengewehre sind wertvoller als Stimmzettel.
Der Zwischenruf kam vom Vorstandstisch. Zum Wortführer der Gegenseite machte sich Genosse Wilhelm Pieck.
Genossen, ihr lauft in die Falle eines bequemen Radikalismus. Wir müssen bei allem stürmischen Drängen nicht den erforderlichen Ernst vermissen.
Argumente dafür, Argumente dagegen. Überraschend ergriff auch Karl Liebknecht die Partei Rosa Luxemburgs. Er beschwor die Gefahr einer Isolierung der Partei und wandte sich gegen den utopischen Fanatismus mancher Genossen. Dann kam die Abstimmung.
Ja oder nein?
Genossen, ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt. Für die Wahlbeteiligung 23 Stimmen, dagegen 62 Stimmen. Ich stelle fest, die Partei wird sich an den Wahlen nicht beteiligen.
In gedrückter Stimmung verließ Rosa Luxemburg in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember die Tagungsstätte. Unter dem Arm ein Bündel eng beschriebenen Papiers. Ihr Programm, das verworfen worden war. Der Beschluss der neu gegründeten Partei war eine unverhüllte Aufforderung zu Terror, Bürgerkrieg und putschistischen Abenteuern. Zwar vertraute sie auf ihre Autorität, ihren Einfluss. Zunächst aber stand sie hoffnungslos in der Minderheit. Und wenige Tage später ging auch Karl Liebknecht offen zur Gegenseite über. Berlin, 5. Januar 1919. Unruhen, Krawalle, Massendemonstrationen. Der Anlass? Am 3. Januar waren die unabhängigen Sozialisten auch aus der preußischen Landesregierung ausgeschieden. Polizeipräsident von Berlin war aber seit dem 9. November 1918 Emil Eichhorn. Eichhorn gehörte der unabhängigen Partei an und unterhielt enge Verbindungen mit dem radikalen Gewerkschaftsflügel. Der preußische Innenminister verfügte seine Entlassung. Die Begründung? Das Amt des Polizeipräsidenten der Hauptstadt sei keine reine Verwaltungsstelle, sondern in hohem Grade ein politisches Amt. Eichhorn aber weigert sich zurückzutreten. Er ruft die Unabhängigen, die radikalen Gewerkschaften und Liebknecht zur Hilfe. Die Hilfe wird ihm gewährt. Am 5. Januar wird eine Massendemonstration veranstaltet. Auf der Siegesallee und im Tiergarten versammeln sich Zehntausende. Unterdessen sitzen die Führer zusammen und beraten. Sie können sich über Sinn und Ziel der Demonstration nicht einigen. Der radikalere Teil vertritt die Ansicht, man müsse die Gelegenheit zum Sturz der Ebert-Regierung ausnutzen und die Diktatur des Proletariats errichten. Andere, vor allem Rosa Luxemburg, sind dagegen. Sie warnt vor übereilten Schritten und wendet sich heftig gegen jede Gewaltanwendung. Die Beratungen ziehen sich hin. Auf der Siegesallee warten unterdessen die Massen, hungrig, frierend. Sie warten auf eine zündende Parole, eine Weisung, einen klaren Befehl. Am Abend ziehen sie müde und verdrossen nach Hause.
die nach all dem wochenlangen voraufgegangenen Aufwand an großen Worten fast groteske Entschlusslosigkeit der radikalen Führer hatte ihre tieferen Ursachen. Es war nicht nur die fehlende Autorität einer überragenden Persönlichkeit. Es war nicht nur das Fehlen eines konkreten Programms, dessen erste Ansätze im Zucht- und ziellosen Radikalismus der Worte untergegangen waren. Tiefere Ursache war vor allem, den Volkstribunen fehlte das Volk. In der überhitzten Atmosphäre der Kundgebungen und Demonstrationen hatten sie sich, allen voran Karl Liebknecht, am eigenen Pathos berauscht und ihre nimmermüden Exaltationen für Widerspiegelungen der Wirklichkeit gehalten. Sie hatten als echte Marxisten vom Endsieg geschwärmt, bevor noch das erste Gefecht, geschweige denn die erste Schlacht, gewonnen war. Wo aber die Situation die Schlacht erforderte, war Pathos eine schlechte Sache. Jetzt musste zum ersten Mal nüchtern geplant, mussten praktische Maßnahmen überdacht und Kräfteverhältnisse abgewogen werden in Köpfen, die nichts kannten als den heißen Leerlauf revolutionären Wunschdenkens. Doch die Nüchternen waren in der Minderheit.
Berlin, 6. Januar 1919. Wieder wie am Vortag Unruhen, Krawalle, Massendemonstrationen. Und endlich der Aufruf zur Tat.
Kameraden, Arbeiter, die Regierung Ebert-Scheidemann hat sich unmöglich gemacht. Sie ist von dem unterzeichneten Revolutionsausschuss für abgesetzt erklärt. Der unterzeichnete Revolutionsausschuss hat die Regierungsgeschäfte vorläufig übernommen. Kameraden, Arbeiter, schließt euch den Maßnahmen des Revolutionsausschusses an. Berlin, den 6. Januar 1919. Ledebur, Liebknecht, Scholze.
Und endlich auch die Tat.
Die Regierung war völlig machtlos damals, als es wieder losging. Im Zeitungsviertel um die Kochstraße herum besetzten die Aufständischen die großen Verlagshäuser. Auch der sozialdemokratische Vorwärts wurde erobert. In die Einfahrten, da rollten sie die großen, runden Papierblöcke und dahinter lagen sie dann mit ihren MGs. Auch die Fernbahnhöfe, das Brandenburger Tor, die Reichsdruckerei und das Patentamt, das alles fiel ihnen fast widerstandslos in die Hände.
Mitbürger! Spartakus kämpft jetzt um die Macht. Die Regierung, die binnen 10 Tagen die freie Entscheidung des Volkes über sein eigenes Schicksal herbeiführen will, soll mit Gewalt gestürzt werden. Die Stimme des Volkes soll unterdrückt werden.
Revolutionäre!
Die Erfolge habt ihr gesehen. Wo Spartakus herrscht, ist jede persönliche Freiheit und Sicherheit aufgehoben. Teile Berlins sind Städte blutiger Kämpfe.
Zum Kampf! Die Unkosten der Revolution müssen bezahlt werden!
Der Verkehr ist lahmgelegt, die Licht- und Wasserversorgung unterbrochen. Proviantämter werden gestürmt, die Ernährung unterbunden. Die Regierung trifft alle notwendigen Maßnahmen, um diese Schreckensherrschaft zu zertrümmern.
Erklärt der Revolutionsausschuss die Regierung für abgesetzt.
Habt nur noch kurze Zeit Geduld.
Für abgesetzt.
Seid zuversichtlich, wie wir sind. Und nehmt euren Platz entschlossen bei denen, die euch Freiheit und Ordnung bringen werden.
Kurz bevor die Kämpfe ihren Höhepunkt erreichen, wird Liebknecht vom ZK seiner Partei zurückgerufen. Rosa Luxemburg wirft ihm mit scharfen Worten vor, dass er sich eigenmächtig an die Spitze der Aufstandsbewegung gestellt habe. Aus dem gleichen Grunde erhält Wilhelm Pieck eine strenge Rüge. Aber es ist bereits zu spät.
Revolutionäre! Es geht aufs Ganze! Es geht ums Ganze! Gebraucht die Waffen, gegen eure Todfeinde! Auf zum Kampf! Völker, hört die Signale! Maschinengewehre sind wertvoller als Stimmzettel!
Seid zuversichtlich, wie wir es sind! Die Stunde der Abrechnung naht!
Zur Zuversicht hatte die Regierung indessen zunächst keinen Anlass. Die Ausrufung der Gegenregierung traf sie gänzlich unvorbereitet. Eine Nacht lang muss sie sich verbergen. Ebert bittet seinen Parteifreund Hermann Müller, bei ungünstigem Verlauf der Auseinandersetzung sofort eine neue Regierung in Magdeburg, Dessau oder Weimar auszurufen.
Dazu kommt es indessen nicht. Die große Stunde nämlich, die proletarische Revolution, die Liebknecht versprochen, von der er geschwärmt hat, findet ihn schwach und zaudernd. Sie gibt ihm wieder nur das große pathetische Gefühl und versagt ihm den großen Gedanken. Es fällt ihm nichts anderes ein, als ein paar weitere Gebäude besetzen zu lassen. Dann weiß niemand mehr, wie die Revolution weitergehen soll. Die Führer sitzen wieder zusammen und beraten.
In aller Eile trifft Ebert inzwischen die ersten Maßnahmen. Gustav Noske erhält den Auftrag, endlich die zum Schutz der Regierung dringend notwendige Truppe aufzustellen. Eine Handvoll zuverlässiger Soldaten wird zur Reichskanzlei beordert. Über eine direkte Telefonleitung lässt Ebert sich, wie immer häufiger in den letzten Wochen, mit der obersten Heeresleitung in Kassel-Wilhelmshöhe verbinden. Jetzt aber bittet er um sofortige Entsendung militärischer Einheiten. Ein schwerer Entschluss. Wenige Tage später rücken die Truppen in Berlin ein. Mit äußerster Erbitterung führen sie ihre Aufgabe durch. Sie geben ihr den gnadenlosen Charakter einer Strafexpedition. Der Gewalttat der einen folgt die Gewalttat der anderen Seite. Und wieder ist die Regierung machtlos. Nach kurzen heftigen Kämpfen, in deren Verlauf kein Mensch im angeblich so revolutionären Berlin den Aufständischen beisteht, werden die Stützpunkte erobert. Damit ist die Regierung aus ihrer augenblicklichen Notlage befreit und der Weg offen für die Verwirklichung jener Forderung, zu der sich die überwältigende Mehrheit des Volkes bekannt hatte. Am 19. Januar 1919 wählt Deutschland die Nationalversammlung.
Der Mehrheitswille des Volkes kam im Wahlergebnis überzeugend zum Ausdruck. Die Kommunistische Partei hatte den Wahlkampf unter der Parole geführt, dass das revolutionäre Deutschland durch Nichtbeteiligung an der Wahl der Reaktion die innere Legitimation zur Macht entziehen werde. Damit jedoch war sie gescheitert. Bei über 30 Millionen abgegebener Stimmen betrug die Wahlbeteiligung 82,7%. Die Deutschnationalen und die Deutsche Volkspartei, Traditionstrümmer der alten konservativen, monarchistischen und nationalen Parteien, gewannen nur 15% der Wählerschaft. Dagegen erhielten diejenigen Parteien, die die Republik im Grundsatz bejahten, fast 80% aller abgegebenen Stimmen.
Es lebe die freie Deutsche Republik.
10 Wochen waren vergangen. 10 Wochen lang hatte Deutschland darum gerungen, dass der Mehrheitswille des Volkes verwirklicht werde.
Wir wollen ein Reich des Rechts errichten, des Rechts und der Wahrhaftigkeit. Gegründet auf die Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt.
Die Republik begann ihren Weg. Wer zurückschaut, tut gut daran, sich bewusst zu machen, dass alles geschichtliche Geschehen in zwingenden Zusammenhängen steht. Der Einzelne vermag viel im, wie Jakob Burckhardt es nennt, großen Strom der Ursachen und Wirkungen, aber der Geist der Zeit vermag mehr. Dass die erste Republik scheiterte, es war nicht die Schuld derer, die sie schufen. Sie trat in einer tragischen Verkettung ins Leben, unter der Last eines verlorenen Krieges, in einem erschöpften und enttäuschten Volk, auf dessen durch die geschichtliche Stunde bedingte Not Kommunisten und Rechtsradikale ihr Bündnis gegen die freiheitliche Ordnung aufbauten. Eine ideologische, geschichtsfremde Betrachtungsweise erhebt gegen Friedrich Ebert und die deutsche Sozialdemokratie den Vorwurf, nicht entschieden genug mit der Vergangenheit gebrochen zu haben, nicht revolutionär genug an die Neuverteilung der Macht gegangen zu sein. Aber nicht wer am Unmöglichen sich versucht, sondern wer die idealen Forderungen der Zeit mit der wirklichen Lage der Dinge in Einklang bringt, handelt geschichtlich. Wohl hatte der Kaiser abgedankt und waren 25 deutsche Landesfürsten gestürzt worden, doch stand nicht der revolutionäre Wille einer Nation dahinter, die ihrem staatlichen Leben von Grund auf neue Inhalte und neue Formen geben will. Jene bewaffnete Arbeiterrevolution aber, die mit den Mitteln des Terrors eine Rätediktatur nach russischem Muster herbeiführen sollte, konnte nur gegen die breiten Massen des Volkes herbeigeführt werden. Die einzige Chance ihres Gelingens lag im Chaos. Im heutigen zweigeteilten, mit der sowjetischen Wirklichkeit nur allzu vertrauten Deutschland wird man vielleicht illusionsloser als früher das historische Verdienst der sozialdemokratischen Führer und der Arbeiter- und Soldatenräte erkennen, solchem Chaos rechtzeitig entgegengetreten zu sein und blutigen Bürgerkrieg mit der möglichen Folge der Errichtung eines kommunistischen Terrorregimes in Deutschland verhindert zu haben. Anders als Karl Liebknecht ahnte Rosa Luxemburg bereits, dass die russische Revolution unter Lenin die Ideale des Kommunismus verraten würde. Ihre Absage an die Methoden des Terrors verband sich auch mit einer realeren Einschätzung der Möglichkeiten einer deutschen kommunistischen Partei. In seinem Buch »Der Irrweg einer Nation« schrieb 1947 Alexander Abusch: »Schon bei der Gründung der kommunistischen Partei Ende Dezember 1918 sprach diese Partei durch den Mund Rosa Luxemburgs klar aus, dass sie ein langer Kampf für die politischen Rechte des Volkes und die wirtschaftlichen Forderungen der Werktätigen bevorstand, wenn sie zur einflussreichen sozialistischen Partei der Arbeiterklasse werden wollte.« Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden ermordet. Und wie ein düsteres Vorzeichen künftiger Fememorde und derzeit, da der Staat als Drittes Reich selbst zum Verbrecher wurde, stehen diese Morde ungesühnt in der Geschichte der jungen Republik. Die kommunistische Partei aber wandte sich vom Wege Rosa Luxemburgs ab und wirkte nicht für den neuen Staat, um unter den Bedingungen freiheitlicher parlamentarischer Demokratie das Vertrauen der deutschen Wähler zu gewinnen, sie wirkte gegen die Weimarer Republik, damit diese, zwischen den Angriffen von links und rechts zerrieben und vom Bürgertum ungenügend unterstützt, dem Chaos anheimfiele und in ihm, dem kommunistischen Staatsstreich, der in den Tagen nach dem 9. November 1918 misslang.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten »Zwischen Rätediktatur und Räterepublik«, ein Feature, das der RIAS erstmals am 9.11.1958 sendete. In den kommenden 4 Wochen folgen jeweils am 2. Samstag im Monat weitere Erinnerungen an den schweren Weg der Weimarer Republik. Und in der kommenden Woche besuchen wir einmal mehr die Kripo, wenn es heißt, es geschah in Berlin. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.